Wer die Bibel zur Hand hat, darf gerne den Römerbrief aufschlagen. Römerbrief Kapitel 12. Wollen wir uns heute noch einmal ein paar Dinge miteinander betrachten. Römerbrief Kapitel 12. Das heutige Predigtthema heißt eine Überlebungsanweisung für Christen. Eine Überlebensanweisung für Christen. Und zwar möchte ich hier ganz besonders auf Römer 12, Vers 12 eingehen, wo es hier heißt, fast diesen Text, den wir gerade gesungen haben, seid fröhlich in Hoffnung, in Trübsal haltet stand, seid beharrlich im Gebet. Eine Überlebensanweisung für Christen. Und als ich darüber nachdachte, ist es heute nicht selten der Fall, oder man liest immer mehr, dass es Institutionen gibt, die ein Überlebenstraining anbieten. Es gibt heute einige solche Institutionen. Überlebenstraining vielleicht für irgendwelche Abenteuerurlaube. Was muss ich in welcher Situation tun? Oder ein Überlebenstraining für Leute, die in Krisengebiete reisen müssen. Vielleicht für Reporter oder auch für Soldaten, wie diese Blauhelmsoldaten oder so. Überlebenstraining. Oder Überlebenstraining für Personenschützer. Was tut man in welcher Situation? Überlebenstraining für Personenschützer oder Sicherheitspersonal. Allgemein geht es in diesen Kursen immer darum, dass man auf Extremsituationen und auf Ausnahmezustände vorbereitet ist. Ja, man muss wissen, was muss ich in der jeweiligen Situation tun? Wie soll ich reagieren in der jeweiligen Situation? Wie soll ich handeln, wenn diese oder jene Situation eintritt? Wenn man dann in dieser Situation ist, wenn dann dieser Fall eingetreten ist, dann soll eben das Eintrainierte oder das Gelernte zur Anwendung kommen. Das ist das Ziel. Klar, es geht in diesem Fall auch um das Überleben. Und nicht umsonst hat man mit einem Überlebenstraining in diesem Fall vorgesorgt. Man muss sich letztendlich darauf verlassen können, um überleben zu können. Und in meinen Überlegungen dachte ich, das ist eigentlich eine gewaltige Parallele auch zu diesem Text. Vielleicht auch ein Stück weit zu allen Anweisungen, die uns das Wort Gottes gibt. Aber ich denke, in diesem Vers 12 kommt es ganz besonders auch zur Auswirkung. Und gerade hier in diesem ganzen Textabschnitt von Römer 12, hier ab Vers 9, da finden wir eine Vielzahl an praktischen Anweisungen. Und diese Anweisungen, wenn wir diese lesen, da sind wir sicherlich alle damit einverstanden, dass es so sein sollte. Die klingen alle sehr schön, wenn man die so liest, vielleicht mal in der stillen Zeit oder so. Und wir bestätigen es. Ja, genau so sollte es sein und so will es Gott haben. Doch wenn wir dann persönlich in die verschiedensten und merkwürdigsten Lebenssituationen kommen, dann stellt es sich im Endeffekt heraus, ob wir es überhaupt verstanden haben, diese Anweisungen zu befolgen und ob wir in diesen Situationen überleben können. Und wenn man es genau nimmt, dann gibt uns der Apostel Paulus tatsächlich hier Anweisungen zum christlichen Überleben weiter. Ja, es sind nicht nur Anweisungen, sondern man kann sogar sagen, es sind direkte Aufforderungen. Wir haben das zu tun, sagt Paulus, tu dies und tu jenes. So und so soll es bei dir und bei mir sein. Er spricht hier in diesem Text an, wie wir es in der letzten Predigt hatten, die Liebe sei ungeheuchelt. So soll es sein. Hasset das Böse, hanget dem Guten an. Dann ruft er uns auf, lasset im Fleiß nicht nach. Und dann, sei brennend im Geist, diene dem Herrn. Dann sagt er, sei fröhlich in der Hoffnung. In Trübsal, haltet stand, seid beharrlich im Gebet. Dann kommt die nächste Aufforderung, nehmet Anteil an den Nöten der Heiligen. Befleißigt euch in der Gastfreundschaft. Und dann sagt er, segnet und fluchet nicht. Und so weiter, vieles andere mehr. Also Paulus gibt uns hier eine regelrechte Liste weiter, der wir nachkommen sollen. Und wir denken manchmal, ja, wir können uns vielleicht einzelne Dinge herauspicken, dies oder jenes kann ich vielleicht tun, Oder wenn ich mal Lust dazu habe, tue ich es vielleicht, ansonsten mal lasse ich es unter den Tisch fallen, aber so sagt es Paulus nicht. Er sagt, tu es, so soll es sein. Seid brennend im Geist. Oder dienet dem Herrn. Seid fröhlich, tu dieses, tu jenes. Man kann sagen, Paulus gibt uns hier eine To-Do-Liste weiter. Das ist zu tun, ob wir es wollen oder nicht letztendlich. Also alles Dinge, die der lebendige Gott von uns haben will, dass wir sie eben zur Ausführung bringen. Und wenn man hier auf manche Aufforderungen genau hinsieht, dann sieht man dahinter auch manche Extremsituation, die eintreten kann. Und in Extremsituationen geht es eben darum, ob wir hierin als Christ überleben oder ob wir nicht überleben. Ob wir den Anweisungen hinterherkommen oder ob wir darin kläglich versagen. Ich persönlich stelle mir öfters mal die Frage, was kommt überhaupt dabei heraus, wenn wir uns immer wieder unter die Predigten begeben oder wenn wir unter Bibelauslegungen kommen, wenn wir uns mit dem Worte Gottes beschäftigen. Ich frage mich oft nach den Predigten, was nimmt heute der eine oder andere mit? Und geschieht überhaupt eine Veränderung in seinem Leben oder nicht? Oder geht alles zu einem Ohr rein und zum anderen wieder raus und man geht wieder seines Weges? Habe ich mein Gewissen beruhigt? Ich bin im Gottesdienst gewesen. Amen. Aber liebe Geschwister, so will es der lebendige Gott nicht haben. Wir wissen, was Jakobus sagt, wir sollen nicht nur Hörer des Wortes sein, sondern auch Täter. Aber ich muss es selber auch von meinem Leben eingestehen, man tut sich manchmal schwer im Tun. Man tut sich wirklich schwer im Tun. Warum ist es manchmal so schwer? Allermeist ist es für uns manchmal so schwer, weil wir selber dabei sterben müssen. Unser eigenes Ich am Kreuz abstellen müssen. Dort hängen lassen müssen, im Tod. Und wir meistens noch selber mit unserem alten Adam weitermarschieren wollen und noch uns selber um unsere eigene Ehre kümmern. Man hört vielleicht manches Mal viel und man hört auch gerne, aber man bringt es oft nicht umgesetzt. Und dann hinterher, wenn eben eine entsprechende Situation auftaucht, dann versagen wir auch kläglich. Entweder ist man nicht bereit, wirklich so zu leben und so zu handeln, wie es die Bibel sagt und wie es die Bibel von uns fordert und nicht wie wir denken. Das ist die eine Seite. Oder es gibt auf der anderen Seite auch wiederum Christen, die meinen, sie müssen ständig in Aktivität stecken und sich völlig einem Leistungsdruck aussetzen, den sie scheinbar in der Bibel sehen, und verfallen unter dieser eigenen Aktivität und unter diesem eigenen Leistungsdruck. Das ist auch verkehrt. Und dann steht man nämlich auf der anderen Seite oder fällt man auf der anderen Seite vom Pferd herunter, wenn man meint, alles allein aus eigener Kraft tun zu wollen und letztendlich so quasi Gott etwas dabei beweisen zu wollen. Das ist genauso verkehrt. Dabei müssen wir immer erkennen, dass wir eben nur durch Gott selbst etwas tun können. Und das ist auch, worauf der Apostel Paulus hier in Vers 12 abzielt. Wenn man das im ganzen Kontext sieht, seid fröhlich in Hoffnung, in Trübsal haltet Stand, seid beharrlich im Gebet. Man sieht, dass es immer in der Abhängigkeit von Gott geschehen muss, aber es soll etwas geschehen. Das ist auch eine Forderung an uns. Und wir haben es hier in diesem Vers 12 mit drei eng verknüpften Aufforderungen zu tun, die uns als Christen, wie ich schon sagte, ein Überleben in schwierigen Situationen bieten. Und auf diese drei Aufforderungen möchte ich heute eingehen. Der Apostel Paulus fordert uns hier in dreierlei Weise auf. Und zwar erstens, sei fröhlich in Hoffnung. Das ist die erste Aufforderung. Zweitens, in Trübsal halte Stand. Und drittens, sei beharrlich im Gebet. Und das ist auch die Dreiteilung meiner Predigt, wo wir jetzt zuerst auf den ersten Punkt zu sprechen kommen, sei fröhlich in Hoffnung. Erstens, sei fröhlich in Hoffnung. Die Elberfelder Bibel drückt es an dieser Stelle so aus und sagt: In Hoffnung freuet euch. In Hoffnung freuet euch. Danach Schlachter seid fröhlich in Hoffnung, oder Elberfelder: In Hoffnung freuet euch. Kann man zunächst gar nicht so arg viel anfangen damit. Seid fröhlich in Hoffnung, oder in Hoffnung freut euch. Aber wenn man mal ein bisschen darüber nachdenkt und ein bisschen hier tiefer einsteigt und sich mal ein paar Gedanken dazu macht, dann erkennt man, Hoffnung ist sehr, sehr eng mit dem Glauben verbunden. Hoffnung ist sehr, sehr eng mit dem Glauben verbunden. Man hofft, und indem man hofft, da hält man fest, dass eine Veränderung geschieht oder dass es anders wird. Vielleicht hat uns das Wort Hoffnung selbst nicht sofort etwas zu sagen. Doch, liebe Geschwister, da wo Hoffnung ist, da ist auch ganz gewiss Aussicht auf Veränderung. Und zwar ist es letztendlich eine Hoffnung auf das Wirken des lebendigen Gottes, auf das hier Paulus uns aufmerksam machen will. Und da müssen wir uns vielleicht mal fragen, zu Beginn dieser Predigt, auf wen setzt du deine Hoffnung? Auf wen setzt du deine Hoffnung, wenn du an schwierige Lebenssituationen denkst? Auf wen setzt du dann deine Hoffnung? Oder auf wen setzt du deine Hoffnung, wenn du an die Zukunft denkst? Auf wen setzt du deine Hoffnung? Auf wen setzt du deine Hoffnung, wenn du in Krisensituationen steckst? Liebe Geschwister, ich denke, da gibt es nur eine Antwort. Wir als Kinder Gottes haben nur eine Hoffnung, und das ist der lebendige Gott. Und wenn wir vielleicht mal kurz zum Timotheusbrief rüberblättern, 1. Timotheus 4, Vers 10, dann finden wir eine ganz wichtige Aussage von dem Apostel Paulus, die uns hier weitergibt. In 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 10. Er kann uns hier ganz klar sagen, auf wen er seine Hoffnung gesetzt hat. 1. Timotheus 4, Vers 10, da sagt Paulus: Denn dafür arbeiten wir auch und werden geschmäht, dass wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, welcher aller Menschen Retter ist, allermeist der Gläubigen. Paulus hat also seine ganze Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt. Und damit begründet er auch seinen ganzen Dienst und seine Arbeit, seinen Schweiß. Denn dafür arbeiten wir auch und werden sogar geschmäht, muss er hier bestätigen. Und das, weil er seine ganze Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt hat. Durch diese Hoffnung hat er mancherlei Schwierigkeiten und Probleme bekommen. Das verschweigt er uns hier nicht. Doch er wusste auf der anderen Seite auch ganz genau, auf diese Hoffnung, auf die er gesetzt hat, die trägt ihn auch durch. Ich möchte es mal hierbei vergleichen mit dem Leben von uns Gläubigen und mit einer schwangeren Frau. Eine schwangere Frau, die ein Kind erwartet, die hat auch eine Hoffnung. In der Bibel liest man manchmal davon, dass so eine Frau guter Hoffnung ist. So etwas sagt man eigentlich heute schon fast gar nicht mehr in unserem Sprachgebrauch, guter Hoffnung zu sein. Aber auf was ist diese gute Hoffnung einer schwangeren Frau ausgerichtet? Ihre gute Hoffnung ist damit begründet, dass sie bald ein Kind bekommen wird. Und weil sie diese Hoffnung hat und das vor Augen hat, darum kann sie auch die ganze Last und die ganzen Schmerzen der Schwangerschaft durchstehen. Weil sie weiß, es wird ein Ende haben und nachher wird Freude da sein. Da wird man nicht mehr an diese Lasten und Beschwerden denken. Es ist ein Ziel in Aussicht. Es ist eine Hoffnung vorhanden, dass sie nachher ein Kind in den Armen halten darf. Ähnlich ist es in unserem Glaubensleben. Wenn wir wissen, dass dieses Leben mit diesen momentanen Erschwernissen und Lasten zeitlich begrenzt ist und es zu einem wunderbaren und herrlichen Ziel hinausführt, nämlich, dass wir eines Tages bei dem Herrn sein werden und dass sich alle die Leiden, die wir jetzt durchmachen, in Herrlichkeit umwandeln werden. Das wird nämlich vom Leiden in die Herrlichkeit umschlagen. Dann trägt uns jetzt diese Hoffnung durch, weil sie zeitlich begrenzt ist. Und wenn wir beim Herrn sind in all seiner Herrlichkeit, dann werden wir nicht mehr an die jetzige Zeit denken, wo wir durch mancherlei Schwierigkeiten und Probleme hindurch mussten. Sei fröhlich in Hoffnung, sagt der Apostel Paulus. Liebe Geschwister, das gehört zum täglichen Überleben des Christen. Wir müssen auf die dargebotene Hoffnung schauen, die uns Gott gegeben hat. Fröhlich sein. Ja, auch wenn es nichts zum Fröhlichsein gibt. Fröhlich sein, weil wir diese Hoffnung vor Augen haben. Eigentlich paradox. Doch bei Gott sehen die Dinge anders aus und wir müssen auf ihn schauen. Und unsere Ausrichtung, die soll eben ständig auf Gott und auf die himmlische Herrlichkeit ausgerichtet sein. Trachtet nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf Erden ist. Es gibt so viele Verse in der Schrift. Denn wir haben einen Gott, wie sagt uns die Bibel, bei dem sogar alle Hoffnung ist. Der Apostel Paulus spricht hier in Römer 15 davon, wenn wir da wieder drauf zurückkommen, auf den Römerbrief. Und mal Kapitel 15 aufschlagen, Römer 15, Vers 13. Da spricht Paulus sogar von dem Gott der Hoffnung. Und es ist sein Wunsch, dass du und ich, dass wir von dem Gott der Hoffnung mit aller Freude und mit allem Frieden im Glauben erfüllt werden. Wenn wir hier Römer 15, Vers 13 lesen. Hier sagt der Apostel Paulus, hier so fast als Schlussanmerkung, oder so mal so zwischendurch, der Gott der Hoffnung aber, der erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt an Hoffnung in der Kraft des Heiligen Geistes. Wer soll es tun? Soll es die Welt tun? Sollen es die Menschen tun? Oder soll es Gott tun? Es wird immer nur Gott tun. Nur Gott kann uns wirkliche Fülle geben. Nur Gott kann uns die wahre Fülle bieten. Und das wünscht sich Paulus für jeden, auch für uns heute. Der Gott der Hoffnung. Und wir haben einen Gott der Hoffnung. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude. Ja, wenn uns der die Freude der Hoffnung nicht gibt, dann werden wir auch keine Freude haben. Sie muss letztendlich von ihm kommen. Aber wir müssen uns an ihn wenden. Der erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmet. Jetzt kommt er wieder zur Hoffnung, dass er überströmet an Hoffnung in der Kraft des Heiligen Geistes. Gewaltig, wenn das in unseren Herzen geschieht. Paulus möchte, dass unsere Gefäße fast überlaufen, dass wir überströmen an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und liebe Geschwister, ich denke, das ist nicht schwer zu verstehen. Wer auf Gott hofft, der hat wirklich Grund zur Freude, wenn er weiß, was Gott alles getan hat und tut. Und Freude möchte der Heilige Geist bei dir und bei mir ohnehin hervorbringen. Freude ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Ich hatte mich in dieser Woche gewundert, als ich in einem Gebetsbrief der Karmelmission von einem Missionar gelesen hatte, der bei der Missionsarbeit in einem muslimischen Bundesstaat Indiens in Kaschmir bedroht wurde. Ja, er wurde sogar so bedroht, dass er ausreisen musste. Ihm hat man gedroht, das Leben zu nehmen, wenn er nicht innerhalb kürzester Zeit das Land verlässt. Warum wurde er mit dem Leben bedroht? Nur weil er einige Muslime getauft hatte, die zum Glauben gekommen waren. Und diese Taufe wurde gefilmt. Und anschließend tauchte sie im Internet auf. Und natürlich wurden die Moslems sehr schnell darauf aufmerksam. Und ein sogenanntes Scharia-Gericht, das nach islamischem Recht urteilt, hat ihn sofort verklagt und ihm ein Ultimatum gegeben, dass dieser Missionar und seine Familie sofort das Land verlassen müssen, ansonsten würden sie getötet. Und das sind die Islam oder die Moslems sehr radikal. Und da der Missionar bereits 15 Jahre in diesem Land als Missionar tätig war, war es für ihn bei weitem nicht einfach, die ganze Arbeit einfach hinter sich zu lassen und zunächst gezwungen aus dem Land auszureisen. und quasi sein ganzes Leben als Missionar zunächst mal einfach zurückzulassen. Und wisst ihr, was mich dabei erstaunt hat? Dass er bei dem Gebetsbrief oben einen Bibelvers hingeschrieben hat und da stand drauf: Seid fröhlich, seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen. Das war sein Vers, den er damit weitergegeben hat. Warum konnte er in solch einer Situation noch so einen Vers mitgeben? Seid allezeit fröhlich. Ich bin davon überzeugt, weil er seine ganze Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt hat. Deshalb konnte er auch in dieser Situation noch fröhlich sein. Und liebe Geschwister, wenn auch unsere Hoffnung nicht bei Gott ist, dann sind wir im Allgemeinen versucht, die Dinge in unserem Leben mehr oder weniger selbst zu regeln und selbst zu gestalten. Wenn es dann nicht so läuft, wie wir es gedacht haben oder wie wir es wollen, dann bricht letztendlich unser ganzes selbstgebasteltes Kartenhaus zusammen. Wenn der Missionar auf sich selbst gesetzt hätte, dann hätte er wahrscheinlich, wäre zusammengebrochen. Aber da sieht man, dass er auf den lebendigen Gott gesetzt hat. Und wir müssen es sehen, bei Gott, da ist immer Zukunft. Wenn es ein Gott der Hoffnung ist, und es ist ein Gott der Hoffnung, an den wir glauben, dann gibt es auch Zukunft bei ihm. Und bedenken wir, seit der Sohn Gottes in die Welt gekommen ist, seit der Sohn Gottes den Weg bis hin zum Kreuz gegangen ist und seit der Sohn Gottes sein Blut vergossen hat und sein Leben gelassen hat, seitdem der Sohn Gottes hinabgefahren ist ins Totenreich und am dritten Tage wieder auferstanden ist von den Toten und seitdem er aufgefahren ist in den Himmel und seitdem er zu Rechten des Vaters im Himmel sitzt und dich und mich vertritt, seitdem ist für uns alle, aber auch alle Hoffnung vorhanden. Der lebendige Gott, an den wir glauben, ist der Gott der Hoffnung durch unseren Herrn Jesus Christus. Und wenn wir auf Gott schauen und das Wesen Gottes sehen, dann müssen wir es bekennen, unser Herr und Gott ist direkt von Hoffnung charakterisiert. Es ist eigentlich sein Charakter, Hoffnung. Es ist Hoffnung da. Und unser Gott, er ist vollkommen, er ist zuverlässig und seine Absichten, wie lange auch ihre Erfüllungen auf sich warten lassen, seine Absichten, die werden niemals scheitern. Felsenfest ist unser Herr und Gott, ein fester Fels. Und bedenken wir, unser Herr und Gott, der zweifelt niemals. Er zweifelt und verzweifelt niemals. Warum? Weil er selbst über allem steht und weil er selbst alle Macht hat. Und unser Herr und Gott, der versagt auch niemals. Und er gibt auch die Seinen niemals als hoffnungslose Fälle auf. Das tut unser Herr nicht. Bei Gott ist Hoffnung für dich und für mich. Und auch wir müssen niemals verzweifeln. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal gesehen habt auf den Autos vor ein paar Jahren. Da hat man es noch öfters gesehen. Heute gibt es die Aufkleber wahrscheinlich kaum noch. Aber vor ein paar Jahren, da haben einige Christen auf ihrem Auto hinten einen Bibelvers drauf oder einen Spruch drauf gehabt. Dort stand drauf: Jesus Christus, unsere Hoffnung. Jesus Christus, unsere Hoffnung. Sollte so ein Zeugnis sein für die Ungläubigen. Damals dachte ich, dieser Aufkleber, der ist eigentlich nicht unbedingt ein klares Zeugnis vom Christsein. Also ich habe das nicht so für so sonderlich gut gehalten. Aber heute sehe ich es anders. Wenn man bedenkt, was es bedeutet, diese lebendige Hoffnung in dem Herrn Jesus, in unserem Gott zu haben, dann ist es schon etwas Gewaltiges. Jesus Christus ist unsere Hoffnung. Das ist nicht nur eine vage Aussage, sondern das ist eine ganz sichere und treffliche Aussage. Und wenn wir in diese Welt sehen, dann sehen wir, dass die Welt überhaupt keine wahre Hoffnung hat. Diese Welt hat keine wahre Zuversicht. Man hat vielleicht vage Hoffnungen für dieses oder jenes politische Projekt, aber ob es wirklich zustande kommt, das weiß man letztendlich nicht mal. Man hat vielleicht vage Hoffnungen für die nächsten Wahlen oder man hat vage Hoffnungen für einen gewissen Frieden. Man hat vielleicht vage Hoffnungen in dieser Welt für die Zukunft und wie manches weitergehen soll. Doch das Schöne im Christsein, das Schöne, das wir haben in Jesus Christus, dass wir sagen müssen, wir haben keine vage Hoffnung, sondern in Jesus Christus haben wir eine absolut sichere Hoffnung. Der Herr Jesus Christus hat mit seinem eigenen Leben und mit seinem Blut dafür bezahlt, damit du und ich, damit wir alle Hoffnung in ihm haben dürfen. Wir können ihm eigentlich nicht genug dafür danken. Ja, gepriesen sei sein Name. War schön, dass wir das im Abendmahl vorher zum Ausdruck bringen konnten. Paulus sagt, seid fröhlich in Hoffnung. Sei fröhlich in dieser Gewissheit. Sei fröhlich in dieser Perspektive. Die Hoffnung auf den lebendigen Gott und auf seine Zusagen, die macht uns froh. Seid fröhlich in Hoffnung. Ähnlich bringt es Psalm 146, Vers 5 zum Ausdruck. Wohl dem, sagt der Psalmist, wohl dem, des Hilfe der Gott Jakobs ist. Des Hoffnung steht auf dem Herrn, seinem Gott. Wohl dem. Also Hoffnung ist etwas sehr Lebendiges, ist etwas Wunderbares. Wir haben Hoffnung auf eine wunderbare, große Zukunft mit unserem Herrn und Gott. Aber wir haben auch die Hoffnung, dass Gott Lebenssituationen ändert. Wir haben die Hoffnung, dass Gott immer siegreich hervorgeht in unseren allgemeinen Lebenssituationen. Und da kommen wir schon zum zweiten Punkt. Erstens, sei fröhlich in Hoffnung. Zweitens, in Trübsal halte stand. In Trübsal halte stand. Warum sollst du in Trübsal standhalten? Weil wir die Hoffnung haben, dass Gott Dinge verändern kann und dass er immer noch alles in seiner Hand hat. In Trübsal halte stand. Und wenn wir bedenken, wenn wir dieser Aufforderung nachkommen, dann werden wir auch geistlich wachsen. Letztendlich können wir nur geistlich weiterkommen, wenn wir bereit sind, auch tatsächlich schwere Situationen auszuhalten. Aber es ist oft leichter gesagt als getan, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Trübsal wird in manchen Übersetzungen auch mit Bedrängnis weitergegeben. Trübsal oder Bedrängnis. Im Grundtext steht hier das griechische Wort Tilphis oder Tilphsis. Und aus dieser Wortbedeutung geht auch Druck hervor. Druck. Druck, Bedrängnis oder Trübsal. Tilphsis ist abgeleitet von Tilpho. Und Tilpho steht für quetschen. Ganz enorm. Quetschen. Wer will gequetscht werden? Aber liebe Geschwister, als Kinder Gottes müssen wir uns immer wieder darüber bewusst werden, dass wir in Trübsale bzw. Bedrängnisse kommen. Das verschweigt uns die Bibel nicht. Und das müssen wir so sehen. Dass wir in Situationen kommen, denen wir am allerliebsten ausweichen würden. Nein, da will ich nicht hindurchgehen. Bitte nicht. Und wenn dann so der Druckstempel so von oben so langsam runtergeht und der Druck immer größer wird und du vielleicht auch immer kleiner wirst und dem entgegenhalten willst und zum Schluss kannst du es fast nicht mehr aushalten, dann möchte man ja am liebsten nur mal ausscheren. Es gibt vielleicht auch materielle oder Materien, die vielleicht auch tatsächlich dann wegschnappen, einfach so, wenn so viel Druck drauf kommt. Vielleicht eine Feder oder sonst was. Aber Gott lässt manchen Druck auf uns zukommen und wir sollen standhaft bleiben. In Trübsal haltet stand, sagt Paulus. Und ausscheren, das scheint oftmals viel, viel einfacher zu sein. Ich stelle mich dieser Situation nicht, ich gehe abseits. Ausscheren scheint oftmals einfacher zu sein, als sich der Lage zu stellen. Es wird natürlich auch immer so sein, dass Gott uns den freien Willen lässt. Wenn er manche Situation auf uns zukommen lässt und wir scheren aus, letztendlich lässt er uns zunächst auch laufen. Er lässt uns unseren freien Willen, ja. Und es gibt nicht wenige Christen, welche bereits aus ihrem Aufgabengebiet, zu dem sie von Gott berufen wurden, ausgeschert sind. Es gibt auch nicht wenige Missionare, die davongelaufen sind. Das hört man immer wieder, weil sie dem Druck letztendlich nicht mehr standgehalten haben oder gemeint haben, sie könnten diesem Druck nicht mehr standhalten. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Christen, die sich noch nie so richtig hineinnehmen lassen haben in Gottes Werk, wo sie das erste Mal so richtig mal geprüft werden von Gott. Immer außen vor zu sein, das scheint zunächst die einfache Lösung zu sein, sich nie so ganz hineinnehmen zu lassen in die Nachfolge Jesu. Natürlich hat Nachfolge auch mit Fußstapfen zu tun, mit Leidensspuren. Das ist schon so. Zunächst scheint es die einfache Lösung zu sein, sich nicht da hineinnehmen zu lassen. Heute möchte man dann so gerne alles so ganz einfach haben. Man möchte keine großen Erschwernisse haben, auch nicht im Christsein. Man möchte lieber ein leichtes Christsein genießen. Alles muss easy sein und schön, unbeschwerlich. Ja, das würde mich auch oft freuen. Ich muss da an den Propheten Jona denken. Wer das Buch Jona kennt, der weiß, was Jona getan hat. Dem wäre die Last auch zu hoch, da nach Ninive zu gehen, denen das Gericht predigen. Er hat sich als Mensch gesehen, wer bin ich schon? Die lachen mich aus oder verspotten mich oder töten mich. Er wusste nicht, wie es ausgeht. Er ist einfach abgehauen aufs nächste Schiff, ab nach Tarsis. Gott hat ihn laufen lassen. Jona hat gemeint, er wird einen leichteren Weg einschlagen. Doch auf einmal kam der Sturm auf dem Meer und die Schiffsleute haben sich gefragt, wer ist schuldig dran? Jona hat erkannt, ich bin schuldig, das lässt Gott wegen mir zu. Also raus mit dir, Jona. Was hat Gott getan? Er ließ einen Riesenfisch kommen und ließ ihn verschlingen, hat diesen Fisch an Land schwimmen oder ans Ufer schwimmen lassen, hat den Jona ausgespült. So, jetzt Jona, mach weiter. Jetzt geh deinem Auftrag nach. Und dann war Jona auch bereit. Vielleicht konnte er im Bauch des Riesenfisches darüber nachdenken. Also Gott möchte schon, dass wir bereit sind, um seinetwillen Verantwortung auf uns zu nehmen. Er möchte, dass wir tatsächlich auch bereit sind, um seinetwillen Lasten zu tragen und Druck auszuhalten. Ich habe daran gedacht, wenn man gerade drüben auf diese Baustelle sieht, wo auch die Tiefgarage gebaut wird, da ist momentan noch keine Decke drauf auf dem Untergeschoss. Und da sind jetzt diese Stützen betoniert und die stehen da so frei herum. Und die haben momentan überhaupt keine Lasten zu tragen. Den Stützen, denen geht es wunderbar. Denen geht es momentan viel leichter, als wenn sie nachher irgendwelche Gebäudelasten tragen müssen. Doch wir fragen uns, was hat sich der Architekt und der Statiker dabei gedacht, als er die Stützen eingezeichnet hat und als sie berechnet wurden? Hat der Architekt und der Statiker gedacht, ja, die Stützen, die stellen wir einfach da rein, dass sie keine Last bekommen, dass sie irgendwo zur Zierde dienen hier? Nein. Der Architekt und Statiker, die haben gedacht, die Stützen, die brauchen wir hier. Die sind dringlich notwendig. Die haben Lasten zu tragen. Die müssen nachher das ganze Gebäude mittragen. Jede Stütze bekommt ihre besondere Last. Und liebe Geschwister, wenn wir da auf das Geistliche zu sprechen kommen, dann ist nicht viel anders. Denkst du, dass du von Gott als Stütze geschaffen worden bist und immer ohne Belastung und Druck bleiben wirst? Dass du einfach so rumstehen kannst, wie diese Stützen drüben im Untergeschoss, ohne Decke? Nein, Gott hat auch dich nicht als Stütze geschaffen, ohne dich zu belasten. Doch bedenken wir, wenn wir bereit sind, auch etwas auszuhalten und Lasten für den Herrn zu tragen und Verantwortung zu übernehmen, so wird uns Gott niemals überlasten. Er ist der Architekt und er ist der Statiker und er weiß, wie er dich belasten kann und wie nicht. Höchstens wir machen so, wie wir das in der letzten Predigt gehört haben, dass wir meinen, wir müssen alle Lasten auf uns nehmen wie dieses kleine Kind und dann letztendlich dran zusammenbrechen. So nicht. Aber das, was Gott auf uns zukommen lässt, das sollen wir schon tragen. Also Gott wird uns niemals überlasten. Paulus konnte auch in all seiner großen Last, und wenn wir von Paulus lesen, da meine ich oft, er wäre tatsächlich ein Übermensch gewesen, was er für Lasten getragen hat, für die ganzen Gemeinden, die er auch gegründet hat, und was Gott ihm letztendlich zugemutet hat, das war gewaltig. Aber in 2. Korinther 4, Vers 8, da bekennt Paulus, wir werden allenthalben bedrängt, aber nicht erdrückt. Das ist gewaltig. Das von so einem belasteten Mann oder von einem Mann zu hören, der solche Lasten zu tragen hatte. Wir werden allenthalben bedrängt, aber er wusste, er wird nicht erdrückt. Gott bürgt dafür. Er sagt, wir kommen in Verlegenheit, ja, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden allenthalben bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Warum nicht erdrückt? Warum nicht in Verzweiflung? Weil Gott die letzte Instanz ist. Weil er der Architekt ist. Und weil er unsere Hoffnung ist. Weil er über allem steht und alles in seiner Hand hält. Und ich denke, ihr kennt auch den Vers aus 1. Korinther 10, Vers 13. Was sagt dort der Apostel Paulus? Er sagt, Gott aber ist treu. Der wird euch nicht über euer Vermögen versucht werden lassen. Sondern wenn auch wir meinen, es gibt keinen Ausweg mehr, so steht hier im zweiten Teil dieses Verses, sondern er, also Gott, wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, dass ihr sie ertragen könnt. Es ist ein Gott der Hoffnung. Wenn Gott Dinge auf uns zukommen lässt, dann weiß er schon, wie es ausgehen wird, so dass wir es ertragen können. Oh ja, wir haben es mit einem Gott zu tun, der ganz genau weiß, wie viel du und ich aushalten kann oder wie viel wir aushalten können und was wir nicht aushalten können. Das müssen wir immer im Hintergrund behalten. Das dürfen wir nicht vergessen. Bitte denke immer wieder daran. Und denken wir ja nicht, dass gerade diejenigen, welche Gott hingegeben sind und sich für seine Sache besonders gebrauchen lassen, keinen Druck erfahren würden. Ganz im Gegenteil. Das sind nämlich gerade die Leute, die der Teufel besonders auf der Abschussliste hat. Und Gott lässt es teilweise zu. Wer sich besonders für die Sache Gottes gebrauchen lässt und einsetzt, der wird sogar manchen Druck mehr haben als andere, die sich nicht entsprechend von Gott gebrauchen lassen. Doch müssen wir bedenken, dass dies auch, wenn Gott Druck auf uns zukommen lässt, dass das immer auch mit geistlichem Wachstum verbunden ist. Wenn Gott uns durch eine Druck- oder Trübsalsituation hindurchgehen lässt, dann möchte er auch das Wachstum bei uns fordern. Dann möchte er, dass wir etwas lernen dabei. Und dann möchte er auch, dass wir letztendlich gestärkt aus dieser Situation hervorgehen. Aus Stützen und Pfeilern, da werden irgendwann Säulen. So wie wir das auch von den Aposteln lesen. Jakobus, Johannes und Petrus, wie es im Galaterbrief heißt, dass sie Säulen in der Gemeinde zu Jerusalem waren. Sie mussten bereit sein, viel Druck auszuhalten. Ich dachte daran, als wir am Donnerstag noch die Stadtbesichtigung machten und da kurz im Dom drin waren und man diese gewaltigen Säulenreihen sieht und die Höhe, ich weiß gar nicht, wie hoch diese Säulen sind, das ist eine enorme Höhe und unten was ein Durchmesser die haben, das ist sehr, sehr beeindruckend. Und dass solche Säulen dann das ganze Gebäude halten und man einfach sieht, das ist ein sehr, sehr massives und tragfähiges Gebäude. Und es ist letztendlich auch notwendig für so ein großes Haus. Aber ich habe gedacht, wie viel notwendiger ist es in einem geistlichen Haus, in der Gemeinde des lebendigen Gottes, dass auch da solche Säulen und Pfeiler da sind, auf die man sich verlassen und stützen kann, die das ganze Gebäude mittragen und halten. Das Haus des lebendigen Gottes, welches nicht aus Steinen und Material besteht, sondern aus Personen, die Gemeinde des lebendigen Gottes. Und wenn Gott uns manchmal in Drucksituationen bringt, oder wie wir es auch vorhin gehabt haben, vielleicht etwas ins Quetschen bringt, vielleicht kommt da eben auch wieder eine andere Gesinnung hervor. Man wird Gott wieder mehr hingegeben. Man dient vielleicht Gott wieder mit einer reineren Gesinnung und ist gestärkt im Glauben. Ja, Gott hat mich wieder da herausgeholt. Er bringt uns weiter. Ich gehe momentan in ein Aufbautraining von Kieser und da ist eine Maschinenkrafttrainingstherapie gerade dran. Das ist so eine Sondereinheit, die man da beanspruchen kann unter ärztlicher Betreuung. Und da werde ich immer wieder in diese Maschinen direkt so richtig eingeschnallt und eingespannt. Ich meine manchmal, ich bin in einem Foltergerät drin. Da ist immer ein Therapeut dabei und der sagt, aber das muss man so machen, dass ich eben nur diese Muskeln im Rücken bewegen können, die wirklich die Schmerz oder wo der Schmerzbereich ist, dass dieser gerade dieser Bereich gestärkt wird. Und ich denke manchmal, wenn ich diese Übungen mache, ich kriege da unheimliche Schmerzen und denke, ja mei, wie soll man denn das helfen? Aber nachher, wenn ich wieder draußen bin oder eine Stunde später, dann merke ich, das hat aber jetzt enorm geholfen. Und es ist eine richtige Erleichterung und eine Stärkung, wenn man wieder aus dieser Übung hervorgeht und von Mal zu Mal merke ich, wie sich da eine Sache im Rücken stabilisiert. Ich bin immer noch nicht schmerzfrei, aber es ist besser geworden. Und ähnlich verhält es sich wahrscheinlich auch mit dem, was Gott manchmal auf uns zukommen lässt, dass wir eben solche Drucksituationen aushalten müssen, aber nachher entsprechend gestärkt hervorgehen. Eigentlich nur Gutes, was Gott mit uns tut. Von Gott kommt ohnehin nur das Gute. Jemand hat es einmal folgendermaßen formuliert: Als die in Hoffnung Frohen harren wir in Bedrängnis aus. Als die in Hoffnung Frohen harren wir in Bedrängnis aus. Also schere nicht aus, wenn Gott dir eine Last auferlegt oder dich kurzzeitig in eine Prüfung stellt. Kommen wir nun zu der letzten Überlebensregel hier in Vers 12. Hier ruft uns Paulus zum Gebet auf. Drittens, sei beharrlich im Gebet. Sei beharrlich im Gebet. Da wir in der Hoffnung fröhlich sein sollen und in Bedrängnis standhaft sein sollen, kann es eigentlich gar nicht anders sein, dass wir auch beten müssen. Ohne Gebet können wir nicht auskommen. Unmöglich. Wenn wir nicht beständig von Gott her leben, wenn wir nicht in seiner Verbundenheit bleiben und beharrlich im Gebet sind, dann werden wir kaum Lasten tragen können. Denn von uns aus können wir es letztendlich nicht. Wenn wir nicht ins Gebet gehen oder nicht im Gebet verharren, feste Gebetszeiten haben in unserem Glaubensleben, was ist es dann für ein Zeichen? Dann ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass wir ganz zufrieden sind und dass wir letztendlich von Gott auch nichts erwarten. Dass wir in ihm letztendlich auch keine Hoffnung haben, dass er irgendetwas verändern könnte. Vielleicht auch, dass wir meinen, mit unseren eigenen Mitteln und unserer eigenen Kraft zurechtzukommen. Es gibt auch solche Glaubensgeschwister, die erst dann anfangen zu beten, wenn Gott mal ein bisschen eine Notsituation auf sie zukommen lässt. Wenn sie mal tatsächlich ein Stück weit in Bedrängnis kommen, erkennen, na, jetzt komme ich aber selber nicht mehr so zurecht. Wenn sie dann nicht mehr so ganz den eigenen Ausweg sehen können. Wir müssen da auch immer wieder an das Volk Israel denken. Sie hatten sich so oft von Gott abgewendet. Und als dann Gott mal die Feinde wieder ins Land reinkommen ließ, Bedrängnis auf sie zukommen ließ, dann hatten sie wieder angefangen, zu dem Gott Israels zu flehen und zu ihm zu rufen und zu ihm zu schreien. Und er hörte Gott wieder sein Volk. Und er hatte wieder Freude, dass die Kinder Israel wieder in seinem Herzen waren. Solches Verhalten kommt bei manchen Christen auch vor, dass sie erst anfangen zu flehen und zu schreien, wenn Bedrängnis da ist, wenn Not da ist. Doch ein normales Christenleben sollte das nicht kennzeichnen. Denn gerade das Neue Testament legt einen enormen Schwerpunkt darauf, dass wir eigentlich ständig fortwährend im Gebet verharren sollten. Klar geht es nicht den ganzen Tag, aber dass wir regelmäßige Gebetszeiten haben. Dass wir uns dem Herrn hingeben, dass wir mit ihm leben. Und gerade auch der Apostel Paulus, der spricht in seinen Briefen immer wieder von unablässigem Beten, von unablässigem und ernstem Beten. Hierzu brauchen wir nur mal in Römer ganz nach vorne gehen, in Kapitel 1. Römer Kapitel 1, in Vers 9. Da sagt der Apostel Paulus: Denn Gott, welchem ich in meinem Geist diene, am Evangelium seines Sohnes, ist mein Zeuge, wie unablässig ich eurer gedenke. Unablässig hat Paulus also an die Gläubigen in Rom gedacht. Ja, man kann sagen, er ist immer so in Gedanken bei ihnen. Da gehen wir nicht davon aus. Wir gehen schon davon aus, dass er unablässig für sie gebetet hat. Bei den Thessalonichern hat er auch gesagt: Ich danke Gott unablässig, dass er das Wort der Predigt nicht aufgenommen habt als Menschenwort, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gotteswort, welches in euch, den Gläubigen, wirkt. Paulus war unablässig in der Fürbitte für andere Glaubensgeschwister. Unablässig, auch hier, hat er an die Gläubigen in Rom gedacht. Und er hatte eben für diese Gläubigen zuerst mal gebetet, bevor er sie überhaupt mal persönlich kennenlernen konnte. Und liebe Geschwister, wenn wir in Trübsalen standhaft sein wollen, dann führt an der Beharrlichkeit des Gebetes kein Weg vorbei. Gott wartet darauf, bis wir kommen, bis wir uns wieder vor ihm beugen, bis wir ihm die ganze Situation hinlegen und bis wir auf ihn warten, dass er handelt. Und es ist ganz sicher so, der Teufel, der möchte uns immer abhalten vom Gebet. Auch das müssen wir bedenken. Einmal ist man vielleicht zu müde, das andere Mal meint man, Wichtigeres zu tun zu haben. Manches Mal denkt man sogar, das ist Zeitverschwendung, Gott hört mich sowieso nicht. Man kommt so schnell weg von dem regelmäßigen Gebetsleben. Und das müssen wir uns vor Augen halten. Gebet, das braucht einfach Entschiedenheit. Das braucht gewisse Zeiten, auch eine gewisse Gewohnheit, dass man jeden Tag eine gewisse Zeit nimmt. Dass man nicht nur sagt, ja, 5 Minuten reichen mir aus im Tag, das kann es nicht sein. Besser wie gar nicht, aber 5 Minuten, das ist letztendlich, was kann ich da dem Herrn bringen in 5 Minuten? Gebet braucht sehr viel Entschiedenheit und Konsequenz. Und Gebet, das braucht eben auch ständige Beharrlichkeit, wie es der Apostel Paulus sagt. Seid beharrlich im Gebet. Wenn man an Beharren denkt, da denke ich sehr schnell an eine Klette. Wenn eine Klette sich irgendwo festgemacht hat, die kriegt man fast nicht mehr weg. Oder wenn man irgendwo in der Wiese gegangen ist und man hat Kletten an der Kleidung, bis man die Dinger wieder weggezupft hat. Aber ganz genau, so ist eigentlich Beharrlichkeit. Dranbleiben, festhalten, ausharren bei Gott. Wie heißt es in dem Lied von Johann Friedrich Räder? Der hat so ein schönes Lied gedichtet. Harre meine Seele. Harre des Herrn, alles ihm befehle, hilft er doch so gern. Wenn alles bricht, Gott verlässt uns nicht. Größer als der Helfer ist die Not ja nicht. Das ist lebendige Hoffnung. Auch Fröhlichkeit in Hoffnung, auszuharren. Harre meine Seele, harre des Herrn. Alles ihm befehle, hilft er doch so gern. Wenn alles bricht, Gott verlässt uns nicht. Größer als der Helfer ist die Not ja nicht. Wie kam es, dass Friedrich Räder dieses Lied dichtete? Hat er das einfach so gemacht? Nein. Ich habe mal nachgeschaut in Wikipedia, in diesem Internetlexikon und dort steht drin, Johann Friedrich Räder war zunächst Angestellter in einem Handelshaus und wurde später selbstständiger Kaufmann. Er wurde bekannt durch das von ihm 1845 gedichtete Lied »Harre meine Seele«. Und das Lied nimmt einen Bibelvers aus dem Psalmen auf. »Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt, Harre des Herrn«, Psalm 27, 13-14. Und der Anlass für dieses Lied entstand, weil Räder durch ein Handelsgeschäft wirtschaftlich sehr angeschlagen war. Und durch das Ausharren am Herrn fand er die Kraft zum Durchhalten. Und es sah aus als ein Wunder, wie ein Wunder, dass die im Voraus bezahlten Handelsgüter eintrafen und ihm somit der Ruin erspart blieb. Also er wurde bis an den Rande des Ruins getrieben, weil er eben Güter im Voraus eingekauft hatte, die er dann nicht bekommen hatte. Und wahrscheinlich musste er da sehr, sehr lange ausharren, bis die Güter gekommen sind. Gott hat ihn vor dem Ruin bewahrt. Harre, meine Seele, Harre des Herrn. Johann Friedrich Räder hatte also auch in seinem Beruf nicht auf sich selbst vertraut, sondern alles dem Herrn anbefohlen und auf ihn geharrt. Und ganz genau das will auch unser Herr und Gott, dass wir beständig in allen Lebenslagen auf ihn hoffen und im Gebet zu ihm verharren. Und Räder hat es eben damit auch befolgt, was hier in Römer 12, Vers 12 steht, und hatte damit in seinem Christsein überlebt. Eine Überlebenschance für Christen. Römer 12, Vers 12. Damit möchte ich diese Predigt schließen und möchte dich und mich mit unseren drei Punkten aus der Predigt nochmals aufrufen. Erstens, sei fröhlich in Hoffnung. Zweitens, in Trübsal halte Stand. Drittens, sei beharrlich im Gebet. Amen. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen danken, dass du es bist, der jede einzelne Lebenssituation von uns kennt. Wir möchten dir danken, Herr, dass dir nichts entgleist, wo deine Kinder ein- und ausgehen und du, Herr, weißt, wo du uns hineingestellt hast. Und du, Herr, weißt, wie lange du uns in Situationen drin lassen kannst. Und du, Herr, weißt, wo du uns auch wieder herausholst und du, Herr, den Ausgang schaffen wirst. Wir möchten dir von ganzem Herzen danken, dass du da bist. Wir möchten dir von ganzem Herzen danken, dass wir auch auf dich schauen dürfen, auf diese lebendige Hoffnung, auf den Gott aller Hoffnungen vertrauen dürfen. Und Herr, hilf uns, dass wir standhalten können in den Lebenssituationen, dass wir nicht einfach ausweichen oder dir entweichen wollen, sondern Herr, dass du unsere Herzen immer wieder aufs Neue festmachst in dir. Wir möchten dir danken, Herr, dass du mit uns gehst, auch durch die kommende Woche hindurch, dass du derjenige bist, der uns trägt und hält, und du derjenige bist, Herr, der uns vorausgeht, der mit uns ist, der uns auch hinterhergeht und der, Herr, uns behüten und bewahren will. Wir möchten dich preisen und dir danken. In dem Namen des Herrn Jesus. Amen.